Ich muss schon mal vorwarnen, heute wird's wild. Denn heute machen wir eine kleine Zeitreise in die LSD-geschwängerten 70er Jahre. Wir sprechen über nichts weniger als das größenwahnsinnigste Filmprojekt aller Zeiten. Von allen nicht realisierten Filmen, über die wir hier im Podcast reden, wäre der hier mit Sicherheit der bizarrste geworden.
Would have been incredible, you know. Would have been incredible, you know, to watch David Carradine's limbs get hacked off piece by piece, you know, by Orson Welles with a soundtrack from Magma. I mean, come on, and Mick Jagger's on the side watching it all. Holy shit!
Es geht um Dune, der Wüstenplanet, und den ersten Versuch, diesen monumentalen Science-Fiction-Schinken zu verfilmen. Um kurz ein Gefühl dafür zu geben, wer da alles am Start war bei diesem Filmprojekt: Hauptrollen spielen Orson Welles, Mick Jagger und David Carradine. Den Soundtrack liefern gleich zwei legendäre 70er-Jahre-Bands: die durchgeknallten Prog-Rocker von Magma und Pink Floyd. Und den Kaiser des Universums spielt Salvador Dali. Ernsthaft. Das hier ist Nie im Kino. Ein Podcast über spektakulär gescheiterte Filmprojekte. Heute das spektakulärste Scheitern, das irgendwie möglich ist. Alejandro Jodorowsky und Dune. Ich bin Christina Wolf. Stellt euch mal vor, ihr hättet völlige kreative Freiheit. Geld spielt keine Rolle, also fast keine, und jemand gibt euch, sagen wir mal, 14 Millionen Dollar. Und das ist in den 70ern, und da ist es ja noch viel mehr wert. Jemand gibt euch also 14 Millionen Dollar und sagt, mach doch, mach, was du willst. Mach einen Film. Thema egal. Genau das passiert Mitte der 70er dem Filmemacher Alejandro Jodorowsky. Und Jodorowsky ist nicht irgendein Filmemacher, er ist ein Avantgardist, der sich gerne selber als Psychomagier bezeichnet. Und in Mexiko hat er schon ein paar sehr, sehr seltsame Filme gemacht. Und ausgerechnet ihm gibt ein reicher Filmproduzent also einen Haufen Geld und fragt, was willst du machen? Und Jodorowsky überlegt. Und sagt dann, Dune. Und dann passiert so viel irres Zeug, dass man sich an jeder Ecke fragt, kann das überhaupt stimmen? Oder ist das alles nur eine Urban Legend? Es gibt einen Kronzeugen, einen Filmemacher, der bestätigen kann, dass das alles wahr ist. Und zwar Frank Pavich. Pavich hat mit allen gesprochen, die damals dabei waren, beim großen Dune-Desaster. Und er hat einen Film darüber gedreht, die Doku Jodorowskys Dune. Und diese Doku hatte 2013 in Cannes Premiere. Muss man sich mal vorstellen. Premiere beim berühmtesten Filmfestival der Welt. Ein Film über einen Film, den es nicht gibt.
Out of all those, you know, what might have been films,
von allen Was-wäre-wenn-Filmen fand ich Jodorowskys Dune immer am spannendsten. Weil er nicht nur einen Film machen wollte, sondern die Welt verändern und der Menschheit helfen. Das war so viel mehr als ein normaler Filmemacher.
Und wenn man sich diesen Film mal anschaut, da merkt man, dass alle Beteiligten immer noch total beeindruckt von Jodorowsky sind. Die sprechen von ihm wie von einem Erleuchteten, als wäre er ein Prophet oder sowas. Vielleicht ist es ganz gut, dass Jodorowsky nur Autorenfilmer geworden ist und nicht Sektenguru.
Yeah, totally. Oh my goodness. Oh boy. That would be scary. Oof. Thank God he found filmmaking and didn't form a cult. Oh my God. Oh.
Es passt auch total gut zu der ganzen Prophetennummer, dass Jodorowsky aus der Wüste kommt. Aus einem staubigen Kaff im Norden von Chile. Er sieht ein bisschen so aus wie eine Mischung aus Frank Zappa und dem Doc aus Zurück in die Zukunft. Und er hat schon vor seinem Dune-Projekt wirklich abgefahrene Filme gedreht. El Topo zum Beispiel. Das ist ein wahnsinnig bunter, gleichzeitig auch sehr brutaler Western. Und da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo ein nackter Siebenjähriger einen Menschen erschießt. Der Siebenjährige ist übrigens Alejandros Sohn. Der Film hat auch zwei sehr berühmte Fans damals gehabt, Yoko Ono und John Lennon. Und die haben damals spät nachts in New York sogar Aufführungen des Films organisiert. Oder Montana Sacra, der heilige Berg von 1973.
We must unite our forces to assault the holy mountain and rob its wise men of their secret of immortality.
Da gibt's Horden von Menschen, die gekreuzigte Hunde ohne Haut spazieren tragen, als Aztekengötter verkleidete Echsen Und Chodorowski als Alchemist, der Scheiße in Gold verwandelt.
With the correct formula, any human being can become enlightened.
Das ist also das Œuvre von Señor Chodorowski. Und wer denkt sich da, ja, prima, das ist doch genau der Richtige, um Dune zu verfilmen. Also ein Buch, das für die Science-Fiction damals in etwa so wichtig ist wie heute Game of Thrones für Fantasy. Derselbe Mann, der schon den Heiligen Berg finanziert hatte, der französische Produzent Michel Sédoux.
Und das liegt an seinem bizarren Geschmack. Michel Sédoux hat zwei Brüder. Einem gehört Pathé, Frankreichs größter Filmvertrieb. Dem anderen Gaumont, der nächstgrößte. Und dann ist da Michel. Er will keinen Haufen Kohle machen. Er tut, was er will und sucht sich schräges Zeug.
In Frank Pavitches Doku erinnert sich Chodorowski an diesen entscheidenden Moment, in dem ihm Sédoux die absolute künstlerische Freiheit in Aussicht stellt.
Ich hatte das Buch nicht gelesen, aber ein Freund meinte, es sei fantastisch. Ich hätte alles sagen können, Don Quixote, Hamlet, aber ich sagte Dune.
Dieses Buch, das Chodorowski ja angeblich noch nicht mal gelesen hat, ist ein Klassiker von 1965, Frank Herberts Dune, und es ist wirklich schwer zu verfilmen. Die Story über den Wüstenplaneten Arrakis, genannt Dune, hat echt alles. Politik und Intrigen, Religion, Drogen. Und sie ist wirklich sehr, sehr kompliziert. Kurz gesagt geht's darum. In der fernen Zukunft leben die Menschen auf Hunderten, Tausenden von Planeten. Es gibt einen Kaiser- und Adelshäuser, also so eine Art Weltraumfeudalismus. Und der einzige Weg, von einem Planeten zum anderen zu kommen, ist auf einem Raumschiff der Raumgilde. In dieser Raumgilde sind speziell ausgebildete Navigatoren, die eine Art Wunderdroge nehmen, das sogenannte Spice. Dieses Spice gibt es nur auf dem Wüstenplanet Arrakis. Und auf diesem Wüstenplaneten spielt die Handlung von Dune. Es gibt fiese Gegenspieler, das sogenannte Haus Harkonnen, und die Guten, das ist das Haus Atreides. Und einer von denen ist unsere Hauptfigur Paul. Der ist so ein bisschen eine Jesusfigur, also der Messias, auf den alle gewartet haben. Und dann gibt's noch riesige Kreaturen in der Wüste, die sogenannten Sandwürmer, und eine Rebellenbewegung und so weiter. Und das ist jetzt wirklich alles schon sehr vereinfacht. Die Geschichte ist eigentlich zu komplex für einen Film. 10 Jahre später versucht das dann David Lynch, und der kann's ja eigentlich, aber der macht einen wirklich furchtbaren Film. Chodorowski liest auf jeden Fall das Buch, er findet es super, und er lässt sich von Sédoux in einem französischen Schloss einquartieren, wo er dann sein Skript schreibt. Und er beschließt, Dune wird nicht nur ein Film. Frank Pavitch gegenüber sagt er das so.
I want to create a prophet.
Ich wollte einen Propheten erschaffen. Ich wollte etwas im Kopf der jungen Menschen dieser Welt verändern. Dune sollte ein Gott werden, ein künstlerischer, filmischer Gott.
Artistical, cinematographical God.
Chodorowski will also ein göttliches Gesamtkunstwerk erschaffen, ohne jeden Kompromiss, von vorne bis hinten durchdesignt und das mit Einstellungen, die ganz neue Wunder von Special Effects brauchen. Perfektion ist ihm da gerade gut genug.
If you're gonna make a movie, you better start out to try to make the greatest movie ever made. I mean, why not?
Wenn du schon einen Film machst, dann musst du doch versuchen, den größten Film aller Zeiten zu machen. Man würde doch nie etwas Großes schaffen, wenn man mit den Schultern zuckt und sagt, na ja, wird schon passen. Schön, wenn es klappt, und wenn nicht, auch nicht schlimm. Und Chodorowski sagt eben, nein, das wird das Größte überhaupt.
Chodorowski beginnt seine Suche nach den, wie er sie ja nennt, spirituellen Kriegern, die mit ihm für Dune kämpfen werden. Nur die genialsten Künstler und größten Schauspieler. Das passt ja auch total in die 70er Jahre. Spiritualität, Esoterik, bisschen Drogen nehmen, die Welt verändern. Von 1975 an sieht es 2 Jahre tatsächlich so aus, als würde das Schicksal dafür sorgen, dass Dune ein Erfolg wird. Da fügt sich ein glücklicher Zufall zum nächsten. Und man hat fast den Eindruck, dass die Auserwählten gar keine andere Wahl hatten, als mitzumachen.
That's it. It was their destiny. That's it.
Das war ihr Schicksal.
Damit die künftigen Krieger loslegen können, mietet Seydoux also ein Büro in Paris. Khodorkovsky braucht jetzt jemand, der sein Skript in Bilder verwandelt, und da fällt ihm ein Comic in die Hände. Der heißt Blueberry und ist ein grimmiger Western, in dem jedes Panel wie eine perfekte Filmeinstellung ausschaut. Mit Landschaften voller Persönlichkeit, mit Farben, die zwischen real und surreal wabern. Und gezeichnet hat diesen Comic Jean Giraud, genannt Möbius. Damals ein aufstrebender französischer Comiczeichner, heute ja anerkannt als einer der wirklich, wirklich Großen. Und Khodorkovsky weiß, das ist mein Mann. Und dann passiert was, was ziemlich typisch ist für diese ganze Khodorkovsky-Dune-Geschichte. Die beiden laufen sich einfach zufällig über den Weg. Khodorkovsky besucht seinen Publicity-Agenten und Möbius spaziert plötzlich zur Tür rein. Die beiden quatschen kurz und Möbius ist an Bord. Ein Genie findet Khodorkovsky sofort und dieses Genie beginnt alle Szenen, die Khodorkovsky beschreibt, zu zeichnen. 3000 Zeichnungen fertigt Möbius an und jede einzelne dieser 3000 Zeichnungen ist Kunst. Man kann sich sofort vorstellen, wie dieser Dune-Film ausschauen soll. Für die Spezialeffekte, die ja absolut zentral sind für einen Science-Fiction-Film, machen sich Khodorkovsky und Möbius zusammen auf in die USA. In einem kleinen Kino in Hollywood sehen sie einen Film, und zwar John Carpenters Dark Star. Das ist einer dieser Sci-Fi-Filme, die gut gealtert sind und nicht so wie andere aus der Zeit. Wenn man die sich heute anschaut, kann man eigentlich nur noch lachen über Pappraumschiffe oder sichtbare Fäden. Der Mann, der verantwortlich ist für die Special Effects von Dark Star, heißt Dan O'Bannon. Und da kommt jetzt Khodorkovskys Talent zum Sektenguru ins Spiel. Er besucht O'Bannon, knallt ihm ein ominöses Päckchen auf den Tisch und sagt: "This is special marijuana." Die beiden rauchen das Kraut und Khodorkovsky erzählt von seiner Vision. Und bei O'Bannon scheppert's ordentlich. Er sieht irgendwelche Muster und Wellen aus Khodorkovskys Kopf kommen. Er altert und wird wieder jung vor seinen Augen und O'Bannon glaubt irgendwann, völlige Klarheit über die Welt erlangt zu haben. Als sie irgendwann wieder von ihrem Special-Gras runterkommen, ist es um O'Bannon geschehen. Khodorkovsky hat ihn am Haken. Jahre später erinnert sich O'Bannon in Frank Pavichs Film.
Er sagte: "Verkauf alles, was du hast und komm zu mir nach Paris. Mach dich bereit für dein neues Leben."
Und Khodorkovsky rekrutiert weiter. Der nächste im Bunde ist Chris Voss. Das ist ein Brite, der sich auf Cover von Science-Fiction-Büchern spezialisiert hat. Seine Raumschiffe sind anders als die grauen Kästen, die damals dominieren. Er hat eher natürliche Formen, Rundungen. Mal wirken die wie bunte, stählerne Fische und mal wie kraftstrotzende Nashörner. Khodorkovsky kriegt natürlich auch Voss rum und nimmt ihn mit nach Paris. Die Optik des Films steht also langsam. Jetzt geht's um den Klang. Und quasi nebenher tütet Khodorkovsky den Hauptteil seines Soundtracks ein. In dem Londoner Studio, in dem die Beatles Abbey Road aufgenommen haben, trifft er sich mit Pink Floyd. Die fressen aber Burger, als er reinkommt, und wirken eher weniger interessiert. Für Khodorkovsky völlig unglaublich und er rastet aus. "Merkt ihr nicht, dass dieser Film die Welt verändern wird? Wie könnt ihr hier sitzen und essen?" So viel Leidenschaft lässt die Band dann tatsächlich aufhorchen und auch sie willigen ein. Am Ende von Khodorkovskys Besuch steht tatsächlich der Deal. Pink Floyd steuern Musik zum Soundtrack bei, und zwar nicht nur ein paar Songs, sondern ein fettes Doppelalbum. Was aus den Songs geworden ist und ob überhaupt welche fertig geworden sind, keiner weiß es. Jetzt macht sich Khodorkovsky an die Besetzung des Films. Und warum da mit dem Größenwahn aufhören? Für die Rolle des tugendhaften Herzogs Leto Atreides castet er den Kung-Fu-Star David Carradine, den man ja heute auch aus Kill Bill kennt. Eine andere Rolle zu besetzen ist kniffliger. Der Part des paranoiden Kaisers der Galaxie. Für Khodorkovsky ist die Sache ganz klar, das kann ja nur Salvador Dalí spielen. Also der König des Surrealismus, der mit seinem lustigen Zwirbelbart und den geschmolzenen Uhren. Dalí ist über 70 und hat zwar schon Filme gemacht, aber er hat noch nie für einen Film vor der Kamera gestanden. Findet Khodorkovsky kein Problem, sondern umso besser. Und wie es das Schicksal so will, steigen Chodorowski und Seydoux auf einer New York-Reise ausgerechnet im gleichen Hotel ab wie, bingo, Dalí. Wie überredet man jetzt also einen weltberühmten Exzentriker wie Dalí zu einer Rolle in einem Film? Chodorowski hat ein Buch über das Tarotspiel dabei. Er reißt eine Seite raus, auf der sieht man das Bild des Gehängten, und er kritzelt eine Einladung drauf. Lust, mit mir einen Film zu drehen? Und siehe da, so eine morbide Einladung gefällt Dalí. Klar, er ziert sich ein bisschen, wie sieht es denn aus, wenn er gleich Logo hab Zeit sagt, aber nach einigem Hin und Her ist es soweit. Dalí schlägt tatsächlich ein. Aber er hat ein paar Bedingungen, die im Kontext jedes anderen Films viel verrückter rüberkämen, aber bei Dune hat's ja eh längst jedes Maß verrissen. Dalí sagt, er macht mit, aber nur wenn in seiner Szene eine brennende Giraffe vorkommt. Und er will 100.000 Dollar Gage pro Minute, die er zu sehen ist. Klingt fair, denkt Chodorowski und verspricht seinem Produzenten, mehr als 3 oder 4 Minuten werden es schon nicht. Habt ihr auch langsam das Gefühl, dass das alles nicht wahr sein kann? All diese Zufälle, die Stars von Pink Floyd bis Dalí, die alle mitmachen. Vielleicht nimmt uns Chodorowski alle auf den Arm. Aber unser Kronzeuge Frank Pavich hat mit fast allen Beteiligten, die noch am Leben sind, gesprochen. Und er schwört,
es ist alles wahr. Er hat mir diese Stories erzählt und ich habe gesagt, komm schon, das kann nicht stimmen. Dann habe ich andere interviewt und sie haben es bestätigt. Die Geschichten über Pink Floyd, Dalí. Es ist wirklich passiert, es ist komplett irre.
Und der Irrsinn ist noch lange nicht vorbei. Über Dalí lernt Chodorowski das Werk eines jungen Schweizer Künstlers kennen. Dalí zeigt ihm nämlich einen Katalog mit Kunst von H.R. Giger. Der malt albtraumhafte Gestalten, die halb Lebewesen, halb Maschinen sind, mit grotesk verzerrten menschlichen Zügen. Kunst, der man nicht nachts alleine im Dunkeln begegnen will. Giger hat mal gesagt, dass er so beängstigende Visionen in seinem Kopf hat, dass er zur Beruhigung Opium nehmen muss. Krank findet Chodorowski diese Kunst. Und er ist natürlich begeistert. Denn das ist das perfekte Design für seine Dune-Bösewichte. Das reiche, machtgierige, boshafte Haus Harkonnen. Die Todfeinde der Atreides. So gut kennen wir Chodorowski ja mittlerweile schon, dass der jetzt kein 0815-Business-Meeting mit Giga ansetzt. Stattdessen trifft man sich bei einem Konzert der französischen Prog-Rock-Band Magma. Und wo er schon da ist, da fällt ihm auf, dass dieser industrielle, militärische Sound der Band eigentlich ja total gut zum Hause Harkonnen passen würde. Und von diesem Konzert bringt Chodorowski also nicht nur Giga mit in sein Team, Magma werden auch noch im Vorbeigehen mitrekrutiert für den Soundtrack. Und jetzt ist das Designteam für Dune komplett. Comic-Genie Möbius, der Special-Effects-Zauberer O'Bannon, Raumschiff-Experte Voss und der gruselige Giga. Diese 4 vollkommen unterschiedlichen Künstler packt Chodorowski also in einen großen Raum. Und sie fangen an zu malen, zu zeichnen und sie erschaffen ganze Welten. Und das, obwohl nicht mal jeder der 4 Dune gelesen hatte.
Chris Voss hat das Buch bis heute nicht gelesen. Es ist zum Totlachen. Sie war nur dort, um ihrem Anführer zu folgen, egal was in dem Buch stand.
Die Künstler designen also Raumschiffe und Architektur, Special Effects und Kostüme. Und Chodorowski selber, der geht weiter auf die Jagd. Musik und Kunst stehen ja jetzt, aber einer fehlt noch, und zwar der Oberbösewicht Baron Wladimir Harkonnen, der das Haus Atreides vernichten und Dune beherrschen will. Wer soll den spielen? Ein Monster, gerissen und so fett, dass es durch Schwebeimplantate in der Luft gehalten werden muss. Das schreit ja nach einem wahren Koloss. Natürlich will Chodorowski den Koloss der Filmwelt. Orson Welles, das Jahrhundertgenie. Der hat erst durch Krieg der Welten Radiogeschichte geschrieben, dann mit Citizen Kane das Kino revolutioniert, und er ist ein begnadeter Schauspieler. Jetzt ist Orson Welles über 60 Jahre alt, 1,90 Meter groß und an die 200 Kilo schwer. Die perfekte Besetzung also für Baron Harkonnen. Gerüchte sagen, dass sich Welles gern durch die Pariser Spitzenrestaurants mampft. Und natürlich hat Chodorowski auch hier wieder Glück und er findet Wells. Der hockt in einem Restaurant, umringt von Essen und 6 Flaschen Wein. Die beiden reden, aber Wells will nicht. Er ist müde. Chodorowski hat also eine Spitzenidee. Wie wäre es denn, wenn der Koch dieses hervorragenden Restaurants gleich mitverpflichtet wird? Dann gibt's das, was Wells da gerade verputzt hat, jeden Tag. Und das Unfassbare passiert, Wells sagt zu. Und warum jetzt aufhören? Warum denn nicht noch den Frontmann der größten Rockband aller Zeiten, der Rolling Stones? Mick Jagger soll auch mitmachen bei Dune. Und den Gegenspieler des Protagonisten Paul spielen, nämlich Fate Rauter, den Neffen des Baron. Chodorowski und Jagger hätten sich schon längst mal über den Weg laufen können, weil sie denselben Manager hatten. Aber sie lernen sich erst jetzt auf einer Pariser Party kennen. Und sie führen das kürzeste Castinggespräch der Welt. Ich will dich in meinem Film. Ja. Und die Rolle, die Mick Jagger da in Dune gespielt hätte, die wäre ziemlich wahnsinnig gewesen. Er wäre als Fate Rauter im bauchfreien Federkostüm herumgefläzt und hätte mit einem dicken Joint einen Schmetterling abgefackelt. Oder er hätte seelenruhig dabei zugesehen, wie Leto vom bösen Baron und seinem Knecht gefoltert wird.
Es wäre unglaublich gewesen, zuzusehen, wie David Carradine zerstückelt wird. Von Orson Welles zur Musik von Magma. Und Mick Jagger schaut zu. Heilige Scheiße.
Worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist ja die Hauptrolle. Die war von Anfang an gesetzt. Den 15-jährigen Helden Paul mit dem Hirn eines Supercomputers und den Fähigkeiten eines Kampfkunstmeisters, das musste ein junger Übermensch spielen. Für Chodorowski natürlich kein Problem, den zu casten. Diese Rolle sollte sein eigener Sohn Brontis übernehmen.
Brontis Jugend war verrückt, auch schon ohne Dune. Chodorowski zum Vater zu haben, das ist schon irre.
Von dem haben wir übrigens schon gehört in dieser Folge. Brontis war ja der nackte 7-Jährige mit der Knarre in Chodorowskis Western El Topo. Jetzt ist er 12 und sein Vater weiß, nur er kann Paul spielen, keiner sonst. Und dafür muss der arme Brontis in Form kommen. Als Personal Trainer engagiert sein Vater den französischen Kampfsportler Jean-Pierre Vigneault. 2 Jahre lang schindet Vigneault Brontis, jeden Tag 6 Stunden, mit Karate, Judo, Jiu-Jitsu und Schwertkampf.
It's totally, totally wild. But it really made Brontis who he is.
Das war richtig krass. Aber es hat Brontis zu dem gemacht, der er heute ist. Jetzt ist er über 50 und ich kenne niemanden, der fitter ist. Auch nach Dune hat er mit Vigneault weiter trainiert. Es war eine Qual, aber es hat ihm durchaus auch was gebracht.
Ja, vielleicht sollte man es dann doch selber entscheiden können, ob man 6 Stunden am Tag trainieren möchte oder nicht. Also Brontis scheint es heute ganz okay zu gehen, der macht Theater und er hat sogar in dem neuen Fantastische Tierwesen-Film mitgespielt. Sein Vater dreht heute Filme, in denen er seine Familiengeschichte aufarbeitet. In einem davon spielt Brontis seinen eigenen Großvater, also die zwei scheinen sich weiterhin gut zu verstehen. Obwohl Chodorowski selber sagt, dass er bei Brontis vielleicht doch ein wenig übers Ziel hinausgeschossen ist mit diesem ganzen Training und allem.
But in that time, I say if I need to cut my arms.
Heute denke ich, warum habe ich meinen Sohn geopfert? Aber damals habe ich mir gesagt, ich würde mir die Arme abschneiden, um den Film zu machen. Er war heilig. Man muss sich opfern. Ich war sogar bereit, dafür zu sterben.
You need to sacrifice yourself. I was even ready to die doing that.
Ja, aber so pathetisch, wie das jetzt alles klingt, diese fast biblische Geschichte, in der der Vater sogar seinen Sohn für die höhere Sache zu opfern bereit war. Ja, am Ende ist natürlich alles umsonst. Denn 1977 stirbt Dune. Auf dem Papier ist der Film fertig. Aber Dune braucht Hilfe aus den USA. Einerseits ganz schnöde für Geld, weil Chodorowski so langsam die Millionen ausgehen. Und andererseits, weil man ohne das mächtige Hollywood und die vielen US-Kinos verloren wäre. Aber so sehr sich die Produktionsfirma auch bemüht, sie findet einfach keine Partner. Chodorowski bündelt die gesamte Arbeit in sein riesiges Dune-Buch. Das Storyboard, die Bilder, den Budgetplan, die Special Effects, Cast-Design, alles super. Das Problem für die Amerikaner? Chodorowski selbst. Er mag's gar nicht, wenn jemand ihm in sein Werk hineinreden will. Aber sein Skript ist gigantisch. Der Film wäre viel zu lang.
You know, Alejandro never really knew how long the film would be.
Alejandro wusste nie, wie lange der Film wird. Mal hat er gesagt 8 Stunden, mal 20 Stunden. Das war wie so ein Mittelfinger an die Studios. Ihr habt mir nichts zu sagen. Wenn ich will, dass er 1 Million Stunden lang wird, dann wird er das.
Seydoux und Jodorowsky klappern Hollywood ab, aber sie stehen am Ende mit leeren Händen da. Der Traum ist aus. Zu welchem Zeitpunkt das endgültig klar ist, das weiß niemand. Überhaupt bleibt so einiges im Unklaren. Wer kam wann nach Paris und wie lange waren sie da? Wann passierte was? Frank Pavitch hat gegraben und gegraben und das Ergebnis?
Nobody really knows, to be honest.
Niemand weiß es. Als ich mit der Doku angefangen habe, dachte ich, jetzt komme ich an die Archive, die Briefe an die Studios und so weiter. Aber da gibt es nichts.
Nothing exists. And so many people are gone.
Und viele sind tot. O'Bannon, Möbius. Und Voss, naja, er ist halt Künstler. Der erinnert sich nicht so gut.
Klingt ein bisschen so verschallert, wie das Special Marihuana, mit dem Jodorowsky O'Bannon in den ganzen Dune-Irrsinn reingezogen hat. Oder nach einem richtigen LSD-Trip, den man mit jemand Erfahrenen unternehmen sollte, der einen durch die vierte Dimension führt. Und genau so jemand war Jodorowsky für seine Mitstreiter, eine Art Guru. Das sagte O'Bannon noch Jahrzehnte später.
He's the only person in my life that I've ever told that I would do anything he said.
Er war der Einzige, zu dem ich je gesagt habe, ich tue alles, was du willst. Und ich bin froh darüber. Er war ein Schamane. Ein Schamane führt dich in die Geisterwelt, haut dich in Stücke, klebt dich wieder zusammen und bringt dich besser zurück, als du vorher warst. Das tut ein Schamane. Und das hat Alejandro für mich getan.
Lustigerweise hat Jodorowsky das auch nie so gesehen, dass Dune wirklich gescheitert ist. Denn Erfolg misst Jodorowsky natürlich nicht in so etwas Weltlichem wie Geld.
Er sagt, der größte Misserfolg wäre, dass das Publikum reingeht und nach 2 Stunden unverändert wieder rausspaziert. Das ist Scheitern.
Ein Publikum hat es für Dune ja nie gegeben. Aber das Team hat sich durch die Erfahrung völlig verändert. Dan O'Bannon hat Paris zwar erstmal pleite und obdachlos verlassen. Aber während er dann bei einem Freund unterkommt, fängt er an, das Drehbuch zu Alien zu schreiben. Einem der wichtigsten Filme nicht nur des Science-Fiction-Genres, sondern der kompletten Filmgeschichte. Ein gewisser H.R. Giger gewinnt für das Design des scheußlichen, titelgebenden Aliens mit dem Doppelkiefer den Oscar. Das Storyboard und weitere Designs kommen von Möbius. Diese Männer haben also geprägt, wie Science-Fiction ausschaut. Egal ob jetzt Blade Runner oder Matrix, in allen steckt was von Giger, Möbius und Co. Und damit auch immer ein Stückchen von Dune. Und es ist kein Wunder, dass Dune so einflussreich werden konnte, obwohl es ja nie den Film gab. Es gab ja diese ganzen dicken Bücher voller Storyboards und Designs.
Als sie Kalifornien verlassen haben, sind die Bücher dort geblieben. Und sowas würde doch niemand wegschmeißen.
Jodorowsky-Fans behaupten ja, dass so ziemlich alle ikonischen Szenen in späteren Filmen irgendwo von Dune abgekupfert sind. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man kann schon verstehen, wie sie darauf kommen. Zum Beispiel die Szene in Indiana Jones, wo die Nazis die Bundeslade öffnen. Da gibt's ein Storyboard in dem Dune-Buch, das total ähnlich ausschaut. Oder dieser Blick durch die Augen der Killermaschine bei Terminator. Auch sowas gab's schon in den Dune-Storyboards. Oder der Kameraschwenk durchs Weltall in Contact. Sicher ist da einiges auch Zufall, aber man kann schon sagen, dass die Ästhetik von Dune wirklich viele Filmemacher beeinflusst hat. Ich frage mich ja manchmal, ob man nicht sagen könnte, dass dieser Film trotzdem ein Kunstwerk ist, obwohl es ihn gar nicht gibt. Weil er so viele Künstler und Filmemacher geprägt hat. Und weil er alle, die mit ihm in Berührung gekommen sind, bis heute beschäftigt. Vielleicht ist es sogar das Beste gewesen, dass der Film nie gedreht wurde. Weil der Mythos darum so großartig ist und das Was-wäre-wenn so irre viel Spaß macht. Aber mal ehrlich, wie würde unsere Welt heute ausschauen, wenn nicht das geradlinige Star Wars die größte Science-Fiction-Oper aller Zeiten geworden wäre, sondern das völlig verrückte Dune? Eine Welt mit Jodorowsky an der Stelle von George Lucas. Vielleicht hätte sich dann niemand mehr getraut, da noch einen draufzusetzen.
Ich glaube, dann wäre Schluss gewesen. Der letzte Film aller Zeiten. Mehr geht nicht.
Das war's mit dieser Folge von Nie im Kino. Ich sage Danke an Fabian Zweck für Ton und Technik. Redaktion und Regie hatte Klaus Uhrig. Autor für diese Folge war Johannes Munzinger. Ich war und bin Christina Wolf. Alle Folgen von Nie im Kino, die gibt's online, im Nie im Kino Podcast oder in der ARD Audiothek. Bisher gibt's 5 Folgen, wenn ihr aber mehr wollt, dann schreibt uns doch gerne auch mit konkreten Vorschlägen unter Nie im Kino in einem Wort geschrieben, also nieimkino@br.de. Oder schreibt Bayern 2 auf Facebook. Ihr kriegt's, glaube ich, schon hin, oder? Ein ganz kleiner Tipp noch, in der nächsten Folge, da wird's emotional, da geht's nämlich um meinen Jugendschwarm. Indiana Jones. So, und das war's jetzt endgültig. Ciao.